Noviglas Podcast History. Noviglas, 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 Noviglas.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser vierten Ausgabe des Noviglas Podcasts. Und heute haben wir die Fortführung des Themas vom letzten Mal. Wir reden immer noch über die Geschichte des Judentums im heutigen Burgenland. Und Michael, in erster Linie Michael, ich habe zugehört, hat in der letzten Folge uns schon einen Ritt durch die Geschichte aufbereitet, vom Mittelalter bzw. dann der Neuzeit startend. Und geendet haben wir plus minus um das Jahr 1867, wo sich mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich und dem Beginn der Doppelmonarchie ja doch wieder einiges ändert. Ja, und heute in dieser Folge steigen wir genau dort wieder ein. Und ja, und Michael, wie geht's denn jetzt an der Stelle weiter mit dem Status bzw. mit dem Leben der jüdischen Communities im Burgenland?
Ja, also die letzte Phase der jüdischen Gemeinden im Burgenland, so die letzten etwa 70 Jahre, da gibt es schon noch eine Art des letzten Aufbäumens, sagen wir es mal so, das auch ein bisschen übergreifend ist. Das ist jetzt nicht so eine strikte Trennlinie mit 1867, aber wir erleben da zum Beispiel ein kulturelles Aufbäumen dahingehend, als es im Bereich der Musik zwei Galionsfiguren gibt, die aus diesen burgenländischen jüdischen Gemeinden stammen oder zumindest mit denen verbunden sind. Der eine ist der Josef Joachim, das war ein Geiger im 19. Jahrhundert, der unter anderem auch verwandt ist mit Ludwig Wittgenstein, also familiär verbandelt mit Ludwig Wittgenstein, der gefördert worden ist von Mendelssohn Bartholdy und auch Liszt ihn dazu animiert hat, selbst zu komponieren. Er ist freundschaftlich verbunden mit den Schumanns, mit Brahms. Ja, also das ist schon eine wirklich große Figur in der Musikszene des 19. Jahrhunderts. Und er ist auch bekannt für einen Disput, den er mit Wagner hatte. Also in diesem Disput ging es um das Jüdische in der Musik. Also da merkt man schon auch diesen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, der da zunehmend eben diese rassistische Komponente bekommt. Denn streng genommen ist Josef Joachim ja eigentlich konvertiert. Ja, der ist vom Judentum konvertiert zum Protestantismus. Und trotzdem führt er da diesen Disput mit Wagner. Ganz ähnlich ist es mit einer anderen großen Galionsfigur der Musikszene im 19. Jahrhundert, beziehungsweise dann auch noch im 20. Jahrhundert. Das ist Karl Goldmark, der mit Deutschkreuz verbunden ist, weil er hier seine Kindheit verbracht hat. Und auch das wieder eine ganz große Nummer in ihrer Zeit. Der war der Lehrer zum Beispiel von Jean Sibelius, ja, der finnische Überkomponist, oder von Korngold. Er war befreundet mit Brahms, mit Strauss und hat beispielsweise auch Mahler, weil er in der Jury gesessen ist, zweimal den Beethovenpreis verwehrt. Also auch wieder so ein wirklich großer Name in der Musikszene. Man muss auch sagen, der ist auch mit Superlativen überhäuft worden und seine Kompositionen sind bis die Nazis in Österreich das Ruder übernommen haben, an der Staatsoper Standardrepertoire gewesen. Also seine Königin von Saba war wirklich weithin bekannt. Und auch er ist eben konvertiert. Und trotzdem konnten sich beide irgendwie diesem Antisemitismus nicht so ganz entziehen. Ja. Aus einem anderen Bereich könnte man auch noch eine Figur rausziehen, nämlich Hermann Hirschl. Der ist im Sport insofern relevant, als er einer der Gründungsmitglieder des vor kurzem insolvent gegangenen SV Mattersburg ist. Ja, und das ist, da merkt man schon, also ist gerade so ja, mit dem 19. Jahrhundert, in dieser Blütezeit der jüdischen Gemeinden, gibt es doch noch einen Ausstoß an wichtigen Personen, auch aus diesen jüdischen Gemeinden im Burgenland, die für das kulturelle Leben, die fürs sportliche Leben halt wichtig waren. Ja, du hast 1867 angesprochen. 1867 ist für die jüdischen Gemeinden insofern ein Wendepunkt, als der demografische Peak überschritten ist. Das heißt, von da an geht es demografisch gesehen bergab für die jüdischen Gemeinden im Burgenland. Warum? Weil es, wie gesagt, diese Niederlassungsfreiheit gibt, weil sie bürgerlich gleichgestellt sind mit allen anderen Bürgern. Und deswegen verlassen sie jetzt sukzessive diese jüdischen Gemeinden im Burgenland, um in industrielle Zentren zu ziehen, wo sie eben bessere Lebensumstände zu erwarten haben. Also es, manche ziehen nach Wien, nach Budapest oder auch innerhalb des Burgenlands gibt es kleine demografische Verschiebungen, beispielsweise von Stadt Schleining aus, also einer der jüdischen Gemeinden im Südburgenland, ziehen Jüdinnen und Juden zunehmend weg nach Oberwart, wo auch so ein neues wirtschaftliches Zentrum entsteht.
Wahrscheinlich die Obersteiermark dürfte industriell auch noch einen Pull-Faktor gespielt haben dort im Süden, ne?
Zumindest im Süden, ja. Und in Oberwart ist es dann halt so, das entsteht relativ spät. Ja, ist auch die kürzeste oder die Gemeinde, die am kürzesten bestanden hat von allen Gemeinden. Also so, nicht wirklich lang, ist erst im 20. Jahrhundert entstanden. Aber man sieht schon, diese wirtschaftlichen Zentren, die führen dazu, dass die jüdischen Gemeinden oder die ehemals großen jüdischen Gemeinden im Burgenland sukzessive verbluten. Der Antisemitismus, den ich schon mehrmals angesprochen habe, der wird jetzt nach dem Ersten Weltkrieg auch im Burgenland zunehmend schärfer, weil das Burgenland, und du hast das eh schon gesagt, insofern eine Sonderstellung hat, als es Teil Ungarns war. Und gerade in dieser Zeit, die wir auch schon in der ersten Folge besprochen haben, als das Burgenland nicht Fisch, nicht Fleisch noch war, ja, also noch Teil Ungarns war, aber schon irgendwie auch zu Österreich kommen sollte, hat sich ja in Ungarn die Räterepublik etabliert. Ja? Also so bevor Österreich eigentlich noch am 10. September 19 eben den Vertrag unterschrieben hat. Und dieser rote Terror, der da ausgegangen ist von dieser Räterepublik, der hat sich dann ablösen lassen durch den weißen Terror Miklós Hortys. Und in diesem weißen Terror, muss man dazu sagen, eben Horthy war Antisemit natürlich. Und dieser Antisemitismus hat sich eben im Burgenland auch deswegen noch einmal verschärft, weil weite Teile dieser Räterepublik auch von Jüdinnen und Juden getragen wurde, beispielsweise Béla Kun, der war selbst Jude, oder ein großer Teil der leitenden Regierungsstellen war einfach mit Jüdinnen und Juden besetzt. Also eigentlich mit Juden, nicht Jüdinnen, aber mit Juden besetzt. Und deswegen wurde auch diese Räterepublik gleichgesetzt eben mit Jüdinnen und Juden. Deswegen hat sich auch dieser ganze Hass, der im weißen Terror da aufgepoppt ist gegen die Räterepublik, sehr konzentriert gegen Jüdinnen und Juden.
Ja, das ist natürlich ein Trend, der hier beginnt, der im 20. Jahrhundert ja nur noch stärker wird. Ne? Also diese Verbindung zwischen, wie es dann später unter den Nazis hieß, diesen judeo-bolschewistischen Verbindungen, die es ja so auch nur auf der Oberfläche gibt, wenn man es wirklich jetzt sich anschaut. Ne? Und ganz ähnlich zum Beispiel auch in der Münchner Räterepublik mit Kurt Eisner, wo der halt auch zufällig Jude war, ultraliberal und ultra assimiliert de facto, ne? Aber das ist dann in der Erzählung halt auch nicht mehr wichtig. Und ja, das wundert mich jetzt nicht, dass das ganz ähnlich da auch schon so war. Ja. Und ich meine, Horthy ist da ja generell ein gutes Beispiel, weil Ungarn unter ihm dann, ich glaube, es war gleich 1920 oder 21, als erster europäischer Staat ein klassisches antisemitisches Gesetz ja verabschiedet hat mit dem Numerus Clausus Gesetz, was Jüdinnen und Juden zum größten Teil zumindest die das Studium an den Unis verwehrt hat. Ne? Also das passt schon ins Bild.
Ja, ja. Deswegen darf es aber auch dann nicht verwundern, dass ein guter Teil von diesen Jüdinnen und Juden, die im Burgenland gelebt haben, auch diese Angliederung des Burgenlands an Österreich sehr begrüßt haben.
Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass Wien damals schlicht ein riesiges jüdisches Zentrum war. Also nach dem Krieg haben in Wien hunderttausende Juden gelebt. Also das war halt echt ein Faktor, der kulturell und sozial schon einfach eine Kraft ausgeübt hat, noch bis eigentlich in die 30er Jahre hinein, ne?
Ja, aber ich würde sagen, also jetzt rein auf die Orte im Burgenland runtergebrochen, die waren froh, dass sie eben diesem weißen Terror entgangen sind. Denen wird es dann in dem Fall tatsächlich wurscht gewesen sein, was sich in Wien abspielt, weil Wien,
ja, stimmt.
Wien doch weit weg ist von Rechnitz beispielsweise. Oder von Güssing. Ja, das heißt aber nicht, dass Jüdinnen und Juden hier im Burgenland eine Art Disneyland vorgefunden haben. Das darf man jetzt, glaube ich, auch nicht so sehen. Das Paradies war es auch nicht. Man muss schon sehen, dass in Österreich deutschnationale Gruppen, auch christlich-soziale und vor allen Dingen die katholische Kirche, zum Teil auch die Sozialdemokratie durchwegs antisemitisch war. Mhm. Also ein antisemitisches Programm gefahren hat. Ich erinnert er zum Beispiel an einen Lueger.
Ja. Klar, Ignaz Seipel.
Genauso. Oder auch Ignaz Seipel, ja. Die haben natürlich Punkte gemacht mit dem Antisemitismus. Und sicherlich war es auch nicht lustig, Jude zu sein in einem katholisch gestimmten Dollfuß-Schuschnigg-Austrofaschismus.
Mit Sicherheit nicht.
Na. Alle Dämme sind dann 1938 gebrochen, als im März 1938 Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen worden ist. Und so auch im Burgenland. Im Burgenland haben die Nationalsozialisten im März 38 das Ruder übernommen unter dem nationalsozialistischen Landeshauptmann Tobias Bortschy. Und wenn wir über Tobias Bortschy reden, dann reden wir hier über einen Mann, der noch in den 90er Jahren ein Interview gegeben hat, in dem er keine Anzeichen von Reue zeigt, in dem er sich in keinster Weise vom Antisemitismus entfernt. Also das sind sozusagen die Hardliner, die jetzt ans Ruder kommen. Und dieser Tobias Bortschy hat auch im April 1938 in einer Rede erwähnt, er wolle die unter Anführungsstrichen Zigeunerfrage und die unter Anführungsstrichen Judenfrage mit nationalsozialistischer Konsequenz lösen. Das heißt also, da merkt man, da sind Jüdinnen und Juden mehr oder weniger vogelfrei. Mhm. Und auch da nimmt wieder das Burgenland eine Art Sonderstellung ein, denn in keinem anderen Gebiet des Deutschen Reichs sind Jüdinnen und Juden so schnell vertrieben worden wie im Burgenland. Im Grunde muss man sagen, fangen diese Diskriminierungen, die Übergriffe und auch die Vertreibungen von Jüdinnen und Juden eigentlich mit dem Anschluss 38 schon an. Es kommt auch zu Arisierungen. Also was heißt Arisierung? Arisierung ist im Grunde so als Überbegriff für die wirtschaftliche Rausdrängung oder Verdrängung von Jüdinnen und Juden aus dem wirtschaftlichen Kreislauf. Da werden dann Geschäfte beschlagnahmt und für Ramschpreise verscherbelt. Bereichern tun sich die Gendarmerie, die SA, die lokale NSDAP, die Kripo, die SS, die Gestapo, die Wehrmacht. Aber auch die Gemeinden, ja, mischen da kräftig mit bei den Arisierungen und auch das Land selbst mischt kräftig mit bei Arisierungen. Da gibt es einen prominenten Fall mit der Kurbad AG in Bad Datzmannsdorf zum Beispiel. Ja, und was die Vertreibungen von Jüdinnen und Juden aus dem Burgenland betrifft, da gibt es einen wirklich kuriosen Fall, wie nämlich Jüdinnen und Juden aus Kizzee und Parma vertrieben worden sind. Und das, warum der kurios und auch wichtig ist für die weitere Entwicklung, das sage ich dann gleich, aber in Kizzee und in Parma sind Jüdinnen und Juden in der Nacht zunächst einmal zusammengetrieben worden, auf LKWs verladen und dann über die Donau geschippert und dann in einem Auengebiet ausgesetzt worden. Das an der tschechoslowakischen Grenze. Die durften aber gleichzeitig nicht über die tschechoslowakische Grenze gehen, sind dann weiter nach Ungarn, durften auch in Ungarn nicht über die Grenze, sind dann wieder zurück an die tschechoslowakische Grenze, durften dort wieder nicht hin und mussten sie wieder zurück nach Kizzee. In Kizzee sind sie dann inhaftiert worden und dann wieder in Ungarn über die Grenze vertrieben worden, bei Sopron. Also so ein Hin und Her, wo man sich eigentlich denkt, das ist ja unfassbar, dass das hat passieren können. Und es kommt dann dazu, dass Aaron Grünhut aus Bratislava eine Art Rettungsaktion startet, indem er einen Schlepperkahn organisiert, der in Rijeka vor Anker geht, und das ist dann für die nächsten Monate sozusagen das Quartier für diese Jüdinnen und Juden, die dann sukzessive Ausreisebestimmungen oder Genehmigungen bekommen. Also es sind vollkommen absurde Geschichten, die sich da abspielen. Und das ist insofern eine relevante Geschichte, als es auch ein bisschen ein Versuchslabor war für die Nationalsozialisten. Wie ist das gemeint? Gemeint ist das so, dass man sich gerade bei dieser Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus Kizeh und Bama genau angesehen hat, wie reagieren denn die internationalen Medien. Ja. Die Medien haben reagiert, sie haben auch darüber berichtet, aber der internationale Protest ist ausgeblieben. Und damit konnten sie dann sozusagen diese Grenze immer weiter nach außen schieben. Ja, also das war jetzt irgendwann auch nicht mehr ungewöhnlich, dass Jüdinnen und Juden da aus dem Burgenland geschmissen werden. Das hat auch international zu einem sehr verhaltenen Protest geführt. Ja, und hat auch mehr oder weniger die Nationalsozialisten darin ermutigt. Ja. Es gibt halt keinen Widerstand dagegen, also machen wir es, was spricht dagegen? Genau, und ich habe schon gesagt, also innerhalb von einem halben Jahr in etwa sind etwa, wir wissen es nicht genau, aber etwa 3.800 Jüdinnen und Juden aus dem Burgenland vertrieben worden. Mhm. Ja. Sodass im Grunde am 20. Oktober der von mir schon erwähnte Borci sagen konnte, von den knapp 4.000 Jüdinnen und Juden sind nur mehr 100 im Land.
Also sechs Monate nach Anschluss, kannst du sagen, ne? Also
genau. Also innerhalb eines halben Jahres ist mehr oder weniger, sind die jüdischen Gemeinden passé composé, wenn man so will. Es gibt dann noch einmal so ein Ereignis im November, im Zuge der von den Nationalsozialisten sogenannten Reichskristallnacht, also dem November-Pogrom, wo ja da Synagogen in Wien und in anderen Städten Deutschlands angezündet worden sind, wo es dazu zu Übergriffen gekommen ist, Tote und so weiter. Das hat es im Burgenland in der Form nicht gegeben. Was es gegeben hat, ist, dass man versucht hat, in Güssing die Synagoge anzustecken, mit Feuer eben anzustecken. Es ist misslungen. Wobei man aber auch dazu sagen muss, gut, jetzt haben also diese November-Pogrome im Burgenland nicht stattgefunden am 9. November, aber gegen wen hätte sich das auch richten sollen? Es hat ja keine Jüdinnen und Juden mehr im Land gegeben. Und man muss auch sagen, diese Pogrome, die im November eben so konzentriert aufgetreten sind, haben sich im Burgenland schon viel früher und in längeren Perioden abgespielt. Also eigentlich schon mit dem Tag des Anschlusses von da weg hat es eigentlich diese Pogrome in Burgenland gegeben.
Ja, man darf ja auch irgendwie nicht vergessen, was mir oft vorkommt, was in Österreich gar nicht so präsent ist vielen Leuten, ist, dass ja mit dem Anschluss im März 1938 alles, was in den vorangegangenen 5 Jahren in Deutschland durchgesetzt wurde, die Nürnberger Rassegesetze von 35 sind vielleicht da das Stärkste, aber im Prinzip die gesamte antisemitische Gesetzeslage von 4 Jahren, die in Deutschland zwar natürlich mit einer bekannten Radikalität, aber doch peu à peu eingeführt wurde, die ist ja über Nacht eingeführt worden in Österreich, als es Teil des Deutschen Reichs wurde. Und plötzlich haben dann eben gewisse radikale Vertreter ein Handwerkszeug da wirklich an die Hand bekommen, mit dem man sowas von radikal durchgehen konnte. Und das zeigt sich eben an so Beispielen einfach, ne? Natürlich in Abstufungen. Ja. In anderen Bundesländern war es dann wieder anders. Klar, das ist halt dann auch vielleicht Personen geschuldet oder anderen Umständen. Aber prinzipiell ist halt diese Radikalität dann durchaus daher auch ein bisschen zu erklären, ne?
Ja. Aber auch weil du Personen erwähnt hast, es gibt auch im Burgenland eben zentrale Figuren, die ganz wesentlich an diesen Misshandlungen von Jüdinnen und Juden und an Vertreibung von Jüdinnen und Juden beteiligt waren. Der hier schon erwähnte Borci war sicherlich eine der zentralen Figuren, genauso wie ein Otto Bovensiepen, der war Leiter der Staatspolizeistelle in Eisenstadt und der war also ein Jurist aus Deutschland, der war da auch eine ganz zentrale Figur und auch eine unrühmliche Rolle gespielt hat Otto Kurt Koch, der Kriminalpolizist war bei der Staatspolizeistelle in Eisenstadt, da war Referent für Judenangelegenheiten. Also es gibt da eine ganze Palette an Leuten, die ganz zentral das vorangetrieben haben. Ja. Wie ist es denn weitergegangen mit den vertriebenen Jüdinnen und Juden aus dem Burgenland? Zunächst einmal, ein Teil von ihnen ist direkt ins Ausland abgeschoben worden, beispielsweise nach Jugoslawien. Ein großer Teil von ihnen ist aber nach Wien deportiert worden. In Wien hat man sie dann in Sammelwohnungen untergebracht und von dort aus ist es dann weitergegangen in die verschiedenen Konzentrationslager, oder aber einem Teil von ihnen ist es gelungen, noch irgendwie sich ins Ausland zu retten. Das war dann aber spätestens ab 41 nicht mehr möglich. Das ist justament dann auch eine Zeit, in der der Schmuggel mit Jüdinnen und Juden einsetzt, beispielsweise auch in dem Ort, in dem ich bin, der Nikitsch. Da hat es auch den Schmuggel gegeben bis 42, als dieser Schmuggelring aufgeflogen ist. Mhm. Da hat man dann Jüdinnen und Juden eben über die grüne Grenze nach Ungarn transportiert, ins vermeintlich sichere Ungarn, was es bis 1944 ja auch noch war. Was Zahlen anbelangt, die den Holocaust betreffen, im Schnitt ist es für ganz Österreich so, dass etwa ein Drittel der österreichischen Jüdinnen und Juden im Holocaust umgekommen ist. Das heißt also, von ein bisschen mehr als 200.000 Jüdinnen und Juden sind etwa 65.000 umgekommen im Holocaust. Und wenn wir das jetzt umlegen aufs Burgenland, von etwa 3.800 Jüdinnen und Juden sind dann etwas mehr als 1.200 umgekommen. Mhm. 2008 hat die Burgenländische Forschungsgesellschaft auch eine Opferdatenbank erstellt, im Zuge derer dann herausgekommen ist, dass es etwa 1.300 jüdische Opfer gibt, die im Zuge des Holocaust eben zu Tode gekommen sind. Man muss auch dazu sagen, dass es gerade im Burgenland lange Jahre so diese Diktion gegeben hat, gerade weil Jüdinnen und Juden im Burgenland so schnell und so konsequent vertrieben worden sind, es eine relativ geringe Zahl an Todesopfern gegeben hat. Das stimmt eben nicht. Also da hat die Opferdatenbank 2008 schon auch Klarheit hineingebracht. Nach 1945 sind, wie man sich sicher vorstellen kann, sehr wenige Jüdinnen und Juden ins Burgenland zurückgekehrt. Es hat von Seiten der burgenländischen Landesregierung Ansuchen gegeben, oder Schreiben gegeben an Jüdinnen und Juden, ins Burgenland zurückzukehren. Aber man muss dazu sagen, diese Schreiben sind an beispielsweise Juristen gegangen, ja, mhm. Also an Jüdinnen und Juden, von denen man angenommen hat, sie könnten dem Land irgendwie dienlich sein.
Wann war das? Weißt du das gerade?
Das war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Unmittelbar. Da sind, okay.
Mhm. Ja, bis in die 50er Jahre hinein hat man versucht, eben Jüdinnen und Juden zurückzuholen ins Burgenland. Mhm. De facto sind nach dem Zweiten Weltkrieg kaum Jüdinnen und Juden ins Burgenland zurückgekehrt. Heute gibt's vielleicht noch eine Handvoll Jüdinnen und Juden, die im Burgenland leben. Mhm. Also sehr, sehr, sehr wenige sind nach 45 dann wieder ins Land zurückgekehrt.
Gehen wir eigentlich damit über zum letzten Teil, oder, dieser Sendung, zum von uns allen gefürchteten kroatischen Teil. Evo sad na kraju, kao uvijek, imamo malo dio na hrvatskom. I ovo cijelo episodio nismo puno pričali o Hrvatima. Meni se čini da, naravno, nema uvijek veze između Židove i Hrvate, naravno ne. Bilo bi interesantno kako su bile veze, ako ih ima. Kako je to bilo, recimo, u 19. stoljeću i nakon toga, ako to znamo, kako su Hrvati kao zajednica mislili o Židove i pa kako su vezi bili, recimo, prije Prvog svjetskog rata i nakon toga?
Uh-huh. Veze med Židovi i Hrvati su u nek samo zanu postali kada je bilo Ivagradišćansko-hrvatski sijal Židovov. To sad nisu bile pune općine, ali ipak je, su dva, najmanje dva, tri Židovi živjeli v Hrvatske sjeli, na primjer i na Fileži.
Samo dva, tri.
Okay. Su bile, na primjer, dvi ludne na Fileži, su bile dvi ludne, uh-huh, kje su postale. Ili, ko zamemo malo veća sjela, kod i Pandrov, Pandrofi je bilo zapravo malo već židovov, to te je bilo prik, prik 30, mislim, prik 30 židovov, uh-huh, ki su živili Pandrofi i su išli to te u osnovnu školu i to te se podučavalo po Hrvatsku. To ali ne znači da sada Hrvati nisu bili zaključeni s antisemitizmom. Jer, kao ću reći, ta antisemitizam med gradišćanski Hrvati, koga su imali gradišćanski Hrvati, je jako uzak z tim antisemitizmom ki je došao iz katoličanske crikve.
A, da, da.
Jer Hrvati su jako, jako blizu katoličanskoj crikvi.
Još i danas.
I to se, na primjer, vidi, dan danas, da. To se, ja mislim, dost dobro i vidi kod Mate Mešića Miloradića. Mm-hmm. To se je, ja mislim, 1988. leta, to da je pred 32 leti, se popala to je jedna diskusija prik antisemitizma, ki je skupaj visel z Mate Mešićem Miloradićem i to se, ja mislim, popalo z novim glasom. A zapravo se mora reći, da, on je bil jedan tako katoličanski antisemit, Mate Mešić Miloradić, a kada se to, na primjer, jako čisto vidi, je kod himne gradišćanski Hrvatov, to tu se, ja mislim, pojezna, ne, Hrvat mi otac i Hrvatica mat, a to te, ča v toj kitici, ili v trijetoj kitici je to te govor od, da trijeta kitica ide, ne kupi si cigan, ne kupi se ni žid, Hrvat kupte si, Hrvat je svim profit, pridat ću jednu rič, smetlje je samo ta, ki je judašević, ki vam se kupit da. To je za mene čisto.
To je bilo u himni.
Čisto. To je dijel tije kiti, ili to je jedna kitica toga teksta koga su zijeli gradišćanski Hrvati za himnu. Zapravo to nije dijel himne, jo, ta kitica.
Da, ali ipak je
dijel tije pjesmice. Ipak je to dijel tije pjesmice. A ja se onda zapravo isto pitan je li je to potrebno da gradišćanski Hrvati se još senek na jednu himnu držu ka je otvoreno ne nek antisemitiš, nego i anticiganistiš. Dobro, ali to te se isto mora reći, ta diskusija o tije himne, to je jako intelektualna diskusija, jer ja sam si siguran da jedan dijel gradišćanskih Hrvatov zapravo govor ne zna da ima du gradišćanski Hrvati jednu himnu, a ti ki znadu da ima du jednu, da postoji ta gradišćanska himna, ju zdjelon vaše gvišne govor ne pojezna. A ti ki ju poznadu, ti gvišno i gore ne znadu da ta treta kitica postoji. A ti ki tu tretu kiticu poznadu, će biti sigurno jednom u dijelu svejedno, a to ča ostane, ti ki poznadu tu tretu kiticu, pak si hajt svoj misal tomu načinju, to će biti mali dijel intelektualcev, bi sad tako to deredno žrekal. Druga prilika toga antisemitizma je Peta Jandrizević iz Južnog Gradišća, na primjer. Ni mogućnost vano stavil da svojemu antisemitizmu da svoj antisemitizam pokaže. I to u njemački, hrvatski, ugejerski medija. Ja.
Da. Znači, pa naravno, nije to više manje logično, jer u ovoj vrijeme to je bilo mainstream više manje, jel da? I onaj antisemitizam na početkom 20. stoljeću, ne samo u Burgenlandu, nego svugdje, je bilo mainstream i to se vidi. I mislim, onaj dio himne, pa to nije samo Burgenland da kann, ne? Mislim, ich und Niemetschko immer schon, ne? Deutschland, überall, sie, in Etschestobische, koristet. Znači, pa vidimo, reci ako to nije istina, ali mislim da vidimo da Hrvati su bili dio društva, naravno, i da možda nisu tako daleko od nacionalni socijalisti isto. I da vidi da ima neku, šta je, kvjermenge.
Schnittmenge.
Ima veze u intelektualcima, su intelektualci su imali slične ideje. I naravno jesu, jer ništa nije u vakumu i pa je to se vidi tamo.
Ali ako se sada kanemo još pominat prik Hrvati i vijeze s nacionalsocijalizmom, to te bi sada jednu novu temu otprli.
Da. Pa onda moramo i pričati o ustašima i to bi bilo previše, naravno.
Da.
Pa onda mislim da će biti dosta za danas. Das war quasi dann heute unsere Folge und die letzte für 2020 zumindest mal. Wir können noch gar nicht so viel in Aussicht stellen, aber es wird wohl etwas geben, oder wie würdest du das in Worte fassen, Michael?
Ja, ich gehe zumindest stark davon aus, dass noch was nachkommt.
Also ich würde sagen, jetzt, wenn diese Folge rauskommt, wir gönnen uns jetzt mal ein bisschen eine Pause und dann wird es wieder etwas geben, 2021, und wir lassen einfach mal offen, was genau das dann sein wird. Dann gibt es ein bisschen Spannung.
Ja.
Und abonniert auf jeden Fall diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, dann seid ihr informiert, wenn eine neue Folge kommt, wann auch immer das dann genau sein wird, aber es wird kommen und so verpasst man es auf keinen Fall. Ja, und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts zu sagen, ne? Schöne Feiertage, danke fürs Zuhören und bis bald.
Ciao.
Ciao. Thank you.